Direkt aus Europa Nummer 358, Seite B.
Deutschlandfunk. Informationen am Morgen. Mit Stefan Heinlein einen schönen guten Morgen. Hochbetrieb in diesen Tagen in vielen Meldeämtern. Noch bis morgen kann man dort den alten Personalausweis beantragen. Ab Montag dann gibt es nur noch den neuen Perso. Er ist teurer und kleiner als sein Vorgänger, aber auch deutlich leistungsfähiger. Nicht nur ein Identitätsnachweis wie bisher, sondern eine Art Vielzweckwerkzeug für die digitale Welt. Ummelden eines Autos, Versicherungen abschließen, Online-Shopping, Geschäfte und Behördengänge sollen künftig schnell, sicher und unkompliziert im Internet erfolgen können. Auf einem Chip sind die persönlichen Daten gespeichert, auf Wunsch auch die Unterschrift und ein Fingerabdruck. Doch die Vorfreude mancher Bürger hält sich in Grenzen. Sie haben Angst vor Missbrauch und Datenklau. Philipp Banse.
Der neue Personalausweis ist mehr als dreimal so teuer wie der alte. Für Menschen unter 24 Jahren kostet er 22,80 Euro. Für alle anderen 28,80 Euro. Bedürftige Menschen können weniger oder gar nichts zahlen. Wer allerdings bedürftig ist und wie viel dann gezahlt werden muss, entscheidet der Sachbearbeiter im Bürgeramt. Billiger wird der Ausweis nicht, wenn Bürger auf die neuen Zusatzfunktionen verzichten. Wenn Bürger ihren neuen Ausweis abholen, können sie entscheiden, ob die neue Online-Ausweisfunktion aktiviert werden soll oder nicht. Diese Ausweisfunktion für das Internet kann jedoch auch später im Bürgeramt eingeschaltet werden, gegen eine Gebühr von 6 Euro. Wer die Online-Ausweisfunktion später deaktivieren lässt, zahlt dagegen nichts. Mit der Ausweisfunktion sollen sich Bürger nicht nur auf der Straße, sondern auch im Internet ausweisen können. Voraussetzung: man kauft einen Kartenleser für den Computer daheim, der 30 bis 150 Euro kostet. Doch nur wer die Online-Ausweisfunktion aktiviert hat und einen 150 Euro teuren Kartenleser mit eigenem Tastenfeld besitzt, kann auch einen weiteren Service des neuen Ausweises nutzen, die digitale Signatur. Damit sollen sich Bürger im Internet nicht nur ausweisen, sondern auch unterschreiben können. Diese Signatur gibt es nicht beim Bürgeramt, sondern nur bei privaten Anbietern. Unter Umständen muss man sich die Signatur mit dem Kartenleser selber auf den Ausweis spielen. In jedem Fall muss man die Signatur bezahlen. Kosten 20 bis 50 Euro pro Jahr. Die neuen Ausweise gelten 10 Jahre. Nur wer jünger als 24 ist, muss seinen nach 6 Jahren verlängern. Es gibt keine Pflicht, sich einen neuen Ausweis zu besorgen. Allerdings, ab dem 1. November ist es jederzeit möglich, seinen alten gegen einen neuen Ausweis auszutauschen. Ansonsten gilt, die alten Ausweise bleiben bis zum Ablaufdatum gültig.
Soweit diese Informationen von Philipp Banse, und mitgehört hat Thilo Weichert. Er ist Datenschutzbeauftragter in Schleswig-Holstein. Guten Morgen, Herr Weichert.
Einen wunderschönen guten Morgen.
Haben Sie den neuen Personalausweis schon beantragt?
Nein, meiner, der ist noch ein ganzes Jahr gültig, und solange werde ich den auch weiterverwenden, und danach werde ich relativ ohne Bedenken dann den neuen beantragen. Also ich sehe es nicht unbedingt für mich persönlich notwendig, diese elektronische Funktion zu nutzen, aber die kann unter Umständen auch für mich irgendwann mal in Zukunft sinnvoll sein.
Das hört sich insgesamt, Herr Weichert, aber nicht sehr begeistert an. Misstrauen Sie ein wenig der neuen Technik?
Also wir sind natürlich bei der technischen Entwicklung des Personalausweises vollständig beteiligt gewesen. Anders wie beim Reisepass, der aus unserer Sicht große datenschutzrechtliche Bedenken begründet, auch technische Bedenken begründet, wurden die beim elektronischen Personalausweis berücksichtigt.
Auf kurz oder lang muss jeder den neuen Personalausweis dann auch umfassend mit allen Funktionen nutzen.
Naja, alle Funktionen sind nicht verpflichtend. Zunächst einmal der Fingerabdruck muss nicht aufgespielt werden. Wir als Datenschützer raten davon ab, weil also der Sicherheitsgewinn wirklich nur minimal ist. Er besteht auch nur gegenüber Polizei und anderen Sicherheitsbehörden. Also diesen zusätzlichen Aufwand kann man verhindern, dann auch oder vermeiden. Auch die elektronische Nutzung ist nicht unbedingt notwendig. Man muss das nicht freischalten lassen. Es kann aber früher oder später eben für jemanden, der eben viel im Internet bestellt und kommuniziert und insbesondere, wenn auch viele Stellen sich haben berechtigen lassen, dann sozusagen als Kommunikationspartner im Internet dann auch die Ausweisdaten zu nutzen, sinnvoll sein, eben diesen Ausweis dann für sichere Einkaufen, für sichere Kommunizieren im Internet zu nutzen.
Wie sind denn die Erfahrungen in anderen europäischen Ländern mit dem digitalen Personalausweis oder ist Deutschland da ganz vorne mit dabei in der Entwicklung und Einführung eines solchen Personalausweises?
Deutschland ist tatsächlich hier sehr ganz an der Spitze. Wir versuchen eben jetzt hier auch von Staatesseite aus ein Angebot für mehr Datensicherheit im Internet zu geben.
Im Deutschlandfunk heute Morgen der Datenschutzbeauftragte von Schleswig-Holstein, Thilo Weichert. Ich danke für das Gespräch und auf Wiederhören nach Kiel.
Gerne und einen schönen Tag noch.
Tschüss. Wünsche ich Ihnen auch. 8.22 Uhr, 8 Minuten vor halb neun.
Deutschlandradio Kultur. Ortszeit.
Am Mikrofon ist Christopher Ricke. Guten Morgen. 8.19 Uhr. Deutscher Wein, Jahrgang 2010. Der wird teuer. Die Ernte ist nämlich schlecht. Das Wetter war miserabel. Dennoch ist natürlich zurzeit die Zeit der Weinlese. Sie dauert vom Spätsommer bis in den Herbst hinein. Überwiegend wird vor dem Frost gelesen. Ausnahme ist der Eiswein. Den gibt's noch etwas später. Deutschlands Weinbergen wird mit viel Maschinen gelesen, aber auch von Hand. Von Hand ist natürlich aufwendig und das ist teuer. Da wurden zum Beispiel an Mosel und Neckar schon viele Weinberge aufgegeben. Auf den schmalen Terrassen, wo man mit der Maschine nicht hinkommt, da lohnt es sich nicht. Winzer gehen lieber in Flachlagen, die größer sind und leichter zu bewirtschaften. Dennoch gibt es Menschen, die sich um die Rettung der Steillagen kümmern. Das sind die Hobbywinzer. Die stecken viel Geld und auch viel, viel Arbeit in den Erhalt einer jahrhundertealten Kulturlandschaft. Die Reportage von Sonja Heitzmann.
Wir machen das so, dass wir erst die Jungen hier lesen. Ja?
Ein Jahr lang hat Hobbywinzer Uwe Görke auf diesen Tag hingearbeitet. Immer wieder Reben geschnitten, gespritzt, gehackt. Heute lesen er und 8 Helfer seine Trauben.
So. Braucht noch jemand einen Eimer?
Görkes Weinberg ist ca. Okay. 80 Meter lang und 20 Meter breit, mit einer Steigung von 35%. Steillage nennt sich das. Mittendurch schlängelt sich eine Steintreppe, kaum breiter als die Sprossen einer Leiter. Lemberger und Trollinger baut Görke, 62 Jahre alt, hier an. Auf den nach Süden ausgerichteten Terrassen bekommen die Trauben besonders viel Sonne. Zur Weinlese trägt der Mann mit weißem Haar und Bart ein schneeweißes Hemd aus seinen Tagen als Maschinenbauingenieur. Wenn auch nicht ganz ordentlich in die Hose gesteckt und auch nicht komplett zugeknöpft.
Die trage ich jetzt so im Weinberg, die alten Klamotten. So eine schöne Flanellhose oder... Ich habe sogar noch eine alte Krawatte hier. Wenn es denn notwendig ist, kann ich mich richtig schick machen.
Ja. Görkes Weinberg liegt bei Benningen am Neckar. Terrassenförmig schmiegen sich hier die Gärten mit ihren alten Steinmauern an den Fluss. Hier ist die Idee entstanden, Winzer zu werden, sagt der Rentner.
Es fing mit einer Radtour an, am Neckar. Und zwar gibt es ja unten am Neckar einen wunderschönen Rad- und Fußgängerweg. Und mit meiner damaligen Frau bin ich diesen Weg entlang gefahren und wir haben uns so gefreut, wie schön das da aussieht und haben so ein bisschen davon geschwärmt, auch mal sowas zu haben.
20.000 Euro zahlt er für das Grundstück und ein paar Geräte. Von Wein weiß er damals nicht viel, holt sich aber Tipps bei dem Verkäufer und anderen Winzern. Mittlerweile sind er und seine Helfer routiniert.
So, da weiter, ja.
Sie gehen von Reihe zu Reihe, schneiden die Trauben ab, entfernen unbrauchbare Beeren, lassen den Rest in die Eimer fallen. Dieses Jahr sind viele faule Trauben dabei. Manche wurden von Insekten angefressen.
Das tut mir unendlich weh. Ich habe da jetzt ein ganzes Jahr für gearbeitet. Und das jetzt so zu sehen, das ist ein Trauerspiel.
Das wechselhafte Wetter hat den Winzern dieses Jahr zu schaffen gemacht. Wie viele Kilo Trauben Görke am Ende haben wird und welche Öxle-Grad, also welchen Zuckeranteil sie aufweisen, weiß er aber noch nicht. Das erfährt er bei der Genossenschaft. Dort gibt Görke seine Trauben nach der Lese ab.
Von der Winzergenossenschaft gibt es einen unteren Öxle-Wert. Ich glaube, das liegt bei 65 Öxle. Alles, was drunter ist, kann man sowieso sofort auf die Müllhalde fahren. Du musst halt gucken, dass du gutes Lesegut hast.
Rechts und links von Görkes Grundstück liegen Parzellen, die aufgegeben wurden. Dort wachsen jetzt Rosen- und Obstbäume. Als er seinen Weinberg vor 6 Jahren kauft, sagt Görke, waren nur wenige Grundstücke frei.
Inzwischen, aktuell auf der gleichen Strecke, sehe ich 3 Anschläge mit Weinberg zu verkaufen. Das heißt, entweder werden die Leute älter und versuchen sich von diesen Weinbergen zu lösen, oder aber der Hintergrund ist auch schon der mit der Steillagenthematik, dass die also dann sagen, solange wir noch unser gutes Geld dafür kriegen, verkaufen wir lieber.
Wein an den Hängen anzubauen ist mühsam und nicht besonders rentabel. Auf den schmalen Terrassen können keine mechanischen Geräte eingesetzt werden. Die Winzer machen ihre Arbeit mit den Händen. Immer mehr Weinbauern entscheiden sich deshalb für Flachlagen, die größer und leichter zu bewirtschaften sind.
Dann nun doch lange. Hast du?
Görkes Helfern ist der Erhalt der Steillagen wichtig.
Der ganze Aufbau, die Struktur, auch das Aussehen, ja, das hat ja alles einen funktionalen Hintergrund und auch einen historischen. Ja. Und da bin ich schon dafür und arbeite sehr gerne.
Das ist auch nicht nur ein Freizeitwert für uns, sondern man sieht ja hier, dass viele Leute spazieren gehen, sich dran freuen. Ich denke, wenn das alles irgendwann brach liegen würde und der Wein nicht mehr da wäre, dann würde uns in Baden-Württemberg auch ein Stück verloren gehen.
Nach 3 Stunden ist die Lese beendet. Nur 2 von 3 Zübern sind voll. Zusammen mit einem seiner Helfer fährt Görke jetzt zu seiner Genossenschaft, um die Trauben abzuliefern. An der Annahmestelle stehen die Winzer schon Schlange. Die meisten haben nur 2 bis 3 Züber auf ihren Hängern. Neben Görke steht Günther Seibold, seit 35 Jahren Hobbywinzer.
Von der Menge habe ich mich total verkalkuliert.
Ja, ja. Ich bin ganz großartig mit 2 Züber losgefahren. Ja. Und der eine ist 3/4 voll.
Alle Winzer werden von der Genossenschaft für ihre Trauben nach Menge und Öxle Grad bezahlt. Für Erträge von Steillagen gibt es einen kleinen Zuschlag.
Solange man nicht davon leben muss, ist kein großes Thema. Aber
man schafft ja das ganze Jahr und man will es ja auch nicht umsonst machen.
Ja,
ne? Klar. Nur vom Drauflegen macht es auch keinen Spaß.
Neu.
Wein in Steillagen anzubauen ist ein teures Hobby. Nicht nur Spritzmittel und Dünger fallen an, auch die Mauern müssen irgendwann erneuert werden. Görke hat dafür 40.000 Euro bezahlt. Gleichzeitig bekommen die Winzer von der Genossenschaft für ihre Beeren immer weniger Geld. Jetzt ist Görke an der Reihe.
Dann schauen wir mal, was da rauskommt dabei.
Ja, ich bin gespannt. Ich glaube nicht so viel.
Ein Mitarbeiter der Weinbaugenossenschaft Marbach leert die Zuber in einen Trichter, in dem die Trauben gewogen und vom Stängel befreit werden. Der Mann deutet auf den Computermonitor an der Wand.
Das glaube ich selber nicht.
Nein.
Ja doch.
Ah ja, 80 Öxle.
Oh, ist doch hervorragend.
Das Ergebnis? 83 Öxle. Ein guter Wert. Etwas höher als der Durchschnitt heute. Aber die Menge von 930 Kilo enttäuscht. Görke hatte sich die doppelte erhofft. Er wird ca. 700 Euro für ein Jahr Arbeit bekommen.
Die Reportage von Sonja Heitzmann, Sören, Deutschlandradio Kultur, 8.26 Uhr.
Deutschlandfunk. DLF-Magazin.
Am Mikrofon Peter Kapern.
Mittagessen bei der Burschenschaft Germania in Tübingen. Die Haushälterin hat gekocht, wie jeden Tag. Und wie immer steht das Essen um 12:45 auf dem Tisch, pünktlich. 5 Studenten sitzen in einem großen Speisesaal an einer langen Tafel. Die Teilnahme am Mittagessen ist freiwillig. Das Tragen des schwarz-rot-goldenen Bandes, des Burschenbandes um den Oberkörper, ähnlich einer Schärpe, ist Pflicht.
Das Band ist eigentlich die Zugehörigkeit zum Bund und die Identifikation mit unseren Idealen, Ehre, Freiheit, Vaterland.
Ideale, die im Jahr 2010 klingen, wie aus einer anderen Zeit, die den Gedanken wach werden lassen an eine bestimmte politische Gesinnung. Die Studenten bestätigen, dass die erste Frage häufig die ist, ob sie rechtsradikal seien. Michael Unterreiner, Jurastudent, erklärt gelassen bei Hähnchenschlegel und Currykartoffeln die Ideale nach seiner Auffassung.
Allein, dass die Burschenschaften ja immer die Progressiven waren nach dem Wiener Kongress und den Karlsbader Beschlüssen, wo sie auch verboten waren, sind eigentlich diese Ideale von Einheit und Freiheit, die ja dann eben zur Deutschen Revolution 1848 geführt haben, schon auch in den Wahlsprüchen mit drin. Und Ehre ist immer so ein Begriff, der vielleicht auch mit dem Nationalsozialismus verbunden wird, aber ich denke, das hängt einfach auch mit Höflichkeit, Offenheit und Sittlichkeit zusammen ein Stück weit.
Radikale Richtungen, egal ob links oder rechts, sind bei der Verbindung Germania verboten. Doch politisch wollen sie durchaus sein. Alle Neuankömmlinge bekommen Unterricht. Das Parteiensystem Deutschland steht dabei ebenso auf dem Programm wie Diskussionen über die aktuelle politische Lage. Michael Unterreiner ist zwar neu, weiß aber schon alles. Er ist aktives Mitglied der jungen Liberalen. Unterreiner hat sich vor allem wegen der engen Gemeinschaft für die Verbindung entschieden, wie die meisten hier. Jakob Ehlers kommt aus Kiel und studiert Medizin in Tübingen.
Da ich ja 800 Kilometer von zu Hause, sagen wir mal, wegwohne, ist es auch teilweise ein richtig familiärer Ersatz.
Mit klaren Regeln. Wer gegen sie verstößt, zahlt in ein Sparschwein, das auf dem großen Esstisch steht.
Man soll ordentlich hier ankommen, also nicht in Badelatschen und Morgenmantel oder sowas, sondern jeder zieht ordentliche Tageskleidung an, Band hat jeder an und es wird sich auch während dem Essen benommen. Schimpfwörter oder sowas gibt es da nicht und dann wirft man da eben 20 Cent rein, wenn es einem doch mal rausrutscht.
Die Studenten finden das nicht spießig. Es gehört zu dem Rahmen, den sie sich wünschen. Doch alle Studenten laufen in normalen Jeans und bequemen Pullovern herum, zumindest an diesem Tag. Auch Christian Schwarz, der aus dem schwäbischen Remstal kommt und seit über 3 Jahren bei der Verbindung Germania ist. Schwarz glaubt, er sei mittlerweile konservativer als sein Vater.
Diese ganze Tradition hier, diese ganzen Werte, auch so Sachen wie jetzt Stuttgart 23, haben wir auch schon ewig diskutiert, das sieht mein Vater ein bisschen anders. Der ist so ein bisschen mehr links. Ich sehe mich selber als konservativ. Das hat mich auch hier, hat mir gefallen, diese Studierarchäologie, also dieses alte, ehrwürdige, dieses mit diesen Bildern hier, das hat mir alles gleich angesprochen.
Das Mittagessen ist vorüber. Die Studenten räumen den Tisch ab. Christopher Weber aus Thüringen führt durch das geräumige Haus der Verbindung direkt an der Neckarbrücke. In Glasvitrinen liegen alte Pfeifen, stehen Krüge und viele Relikte aus fast 200 Jahren Verbindungsvergangenheit. An den Wänden im Speisesaal befinden sich ungezählte Bilder von Dichtern bis zu Professoren. Über dem benachbarten Musikzimmer hängen 2 Fechtwaffen.
Das linke ist ein Schläger, mit dem wir pauken und das Fechten üben. Und das rechte ist ein Säbel. Säbelfechten machen wir aber seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr, weil es in Deutschland mittlerweile auch zu Recht verboten ist.
Wie bei allen schlagenden Verbindungen gehört das akademische Fechten, die Mensur, auch bei der Germania traditionell zum Gemeinschaftsleben. Die Burschenschaft ist die älteste Verbindung Tübingens und zählt zu den ältesten Burschenschaften überhaupt. Sie pflegt ihre Traditionen und auch ihre eigene Sprache.
Ja, die Aalgalerie, wenn man hier quasi geburscht wird, also das Fuchsendasein hinter sich gelassen hat, macht man ein Bild, auch im Folklore, mit Mütze und Band und das wird dann oben in den Kneipsaal gehangen.
Im Festsaal, dem sogenannten Kneipsaal, hängen die Konterfeis der aktiven Burschen und die der ehemaligen Studenten, die nach dem Studium alte Herren heißen und die Jungen auf Wunsch beraten, aber auch finanziell unterstützen.
Der 14-tägige Konvent findet auch hier statt. Also ich bin ja gerade der Sprecher der Burschenschaft, der alles ein bisschen organisiert, die Leute zusammentrommelt und ich stehe immer da vorne an dem etwas pompöseren Stuhl
drumherum sitzen halt die anderen Bundesbrüder. Da wird halt über die einzelnen Ämter berichtet, was jeder so zu tun hatte in den letzten Wochen, was jeder noch zu tun hat. Die Veranstaltungen werden geplant und so weiter und so fort. Also das ist wie so eine Art Betriebsratssitzung, wo wir so die nächsten Wochen planen.
Frauen können nicht Mitglieder der Verbindung werden, doch nicht nur bei Festen sind sie gerne gesehene Gäste. Gefeiert wird regelmäßig und dabei auch gesungen.
Zwar, wir singen deutsche Studentenlieder, also Beispiel Die Gedanken sind frei, Alma Mater Tübingensis, das Lied auf die Uni Tübingen, Es gibt kein schöner Leben als Studentenleben, Hoch auf dem gelben Wagen manchmal auch. Also es sind eher, ich sage jetzt mal, Volkslieder, wie man sie auch im Musikunterricht im Liederbuch drin findet.
Zurück in den Speisesaal, dort gibt es nun Kaffee. Die Haushälterin ist bereits gegangen. In den nächsten Tagen werden sich die Studenten gemeinsam ein VfB-Spiel anschauen. Eine große Familie, bestehend aus vielen Männern, deren Gebot Student Erich Schemberger erklärt.
Das Althergebrachte schon überliefern, aber nicht in einer radikalen Weise durchsetzen zu wollen, sondern sich auch den neuen Gegebenheiten anzupassen.
Gemäß dem Motto, nicht die Asche bewahren, sondern das Feuer weitertragen.
Uschi Götz war das über ihre Suche nach dem Konservativen bei der Burschenschaft Germania in Tübingen.
Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Mit Christoph Heinemann, guten Morgen. Um 6:30 die Nachrichten und unsere Morgenandacht. Zum G20-Gipfel gegen 6:45 ein Gespräch mit Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble, das wir vor einer Stunde aufgezeichnet haben. Wolfgang Schäuble ist zuversichtlich, dass die USA den Dollar nicht weiter abwerten werden.
Die Amerikaner haben sehr klar gemacht, die amerikanische Notenbank wolle nicht einen schwachen Dollar, sie sei an einem starken Dollar interessiert und sie wolle alles tun, um Stabilität und nachhaltiges Wachstum zu garantieren. Das ist genau das, wofür wir auch eintreten.
Die Zeit, 6:12 Uhr. Gut 2 Jahre nach dem Fast-Zusammenbruch des Weltfinanzsystems sind schärfere Kontrollen der Banken endgültig auf den Weg gebracht. Geldinstitute rund um den Globus müssen in den nächsten Jahren Milliardenbeträge für eine bessere Risikovorsorge aufbringen. Katrin Brandt berichtet.
Gastgeber Südkorea verkündete erleichtert, die Chancen auf eine Einigung seien günstig. Kanzlerin Angela Merkel ging sogar noch weiter und gab bekannt,
dass sich die Bemühungen um Kooperation unter den 20 wichtigsten Industrienationen hier durchgesetzt haben, dass der Geist der Kooperation wirklich spürbar war und dass daraus auch die Ergebnisse, die wir erzielen konnten, erklärbar sind.
Geprüft werden müsse eben nicht nur, ob womöglich die Wechselkurse manipuliert worden seien, sondern auch, wie viel Markt möglich sei und wie viele Subventionen gezahlt würden. Auch Protektionismus, also das Abriegeln des Marktes, behindere ein ausgewogenes Wachstum, so die Kanzlerin in Seoul. Merkel lobte die intensive Zusammenarbeit mit China, das, wie alle seine Interessen vertrete, sich aber sehr wohl als Teil der G20-Runde verstehe. Zufrieden ist auch der ebenfalls mitgereiste Finanzminister Wolfgang Schäuble. Heute wollen die G20-Chefs die Reform der Finanzmärkte weiter vorantreiben.
Dass Basel III die Ergebnisse auf diesem Gipfel beschlossen werden, ist zwar keine Überraschung, aber es ist ein großer Erfolg, denn wir sind damit in den Bemühungen aus den Lehren der Finanz- und Bankenkrise vor 2 Jahren, Schlussfolgerungen zu ziehen, einen großen Schritt weitergekommen.
Basel III steht für ein Abkommen, das Banken vorschreiben wird, deutlich mehr Eigenkapital vorzuhalten als bisher. Damit soll verhindert werden, dass bei einer möglichen nächsten Finanzkrise nicht wieder die Regierungen und damit die Steuerzahler mit Milliarden einspringen müssen, um die Geldhäuser vor der Pleite zu bewahren. Offiziell geht der G20-Gipfel heute Nachmittag Ortszeit zu Ende. Damit gibt Südkorea die Präsidentschaft an Frankreich ab. Während der akuten Wirtschaftskrise hatten sich die G20-Chefs 2-mal jährlich getroffen. Künftig ist nur noch ein Gipfel pro Jahr geplant. Die Runde, zu der neben den wichtigsten Industriestaaten auch die Europäische Union und viele Schwellenländer gehören, hat sich vorgenommen, ein starkes, nachhaltiges und ausgewogenes Wirtschaftswachstum zu fördern.
Information von Katrin Brandt, 6.16 Uhr.
Figaro. Wetter und Verkehr.
Die Werte liegen heute zwischen 25 und 31 Grad.
Figaro. Das Kulturradio des Mitteldeutschen Rundfunks.
Heute ist ja wunderbares Wetter zum draußen toben und spielen, aber...
Im Internet gibt es eine richtige Stadt. Und zwar eine Mitmachstadt für Kinder, Kidsville. Hier kann man zum Beispiel lustige Krabbeltiere kennenlernen. So wie Toffel, den Kartoffelkäfer, oder Furmi, die Ameise. Sie führt alle Kidsville-Besucher durch ihr Zuhause. Im Ameisenblock erfährt man das Neueste aus Furmis Welt und wird eingeladen, sie selbst mitzugestalten.
Da kann man eigene Geschichten schreiben, das finde ich toll.
In einem Schreibkurs erfahren kleine Schriftsteller, wie man am besten beim Schreiben vorgeht. Und wer keine Lust hat zum Schreiben, ist auf der Seite von Kidsville trotzdem gut aufgehoben. Hier gibt es so viel zu entdecken. Ein Atelier, einen Tiergarten und eine Internautenstation für alle Kinder, die gern im Internet surfen. Weil auch Kinder erfahren wollen, was auf der Welt passiert, gibt es die Online-Zeitung Sowieso.
Gibt es eine Kategorie, da sieht man die lustigen Sachen, was gerade so Lustiges auf der Welt passiert ist. Dann gibt es noch so eine Seite über Deutschland.
Man kann so ein paar Begriffe nachschlagen, die im Radio manchmal auftauchen. Und man kann auch Sachen hören, die Kinder bereits gemacht haben.
Bei Sowieso arbeiten Kinder für Kinder. Sie führen Interviews, machen Umfragen und sogar Reportagen zum Anhören. Nach einem kurzen Online-Kurs darf jeder mitmachen, der Lust hat. In fremden Zimmern stöbern, das ist eigentlich verboten. Aber Ludwig van Beethoven machte eine Ausnahme. Auf der Kinderseite der Beethoven-Stiftung Bonn können sich kleine Spürnasen ganz getrost in seiner Komponistenwohnung umsehen. Eloise weiß schon, wie es dort aussieht.
Da ist das Wohnzimmer und ja, alles, wo der Beethoven halt gelebt hat. Und es ist nicht gerade sehr aufgeräumt.
Tatsächlich. In jeder Ecke liegt irgendetwas rum. Auf dem Schrank sind nicht nur eine Menge Bücher gestapelt, sondern auch eine halbleere Kaffeetasse und alte Briefe. Sobald man einen der Gegenstände anklickt, erfährt man was Neues über Beethoven und sein Leben. Dann gibt es da noch einen Stadtrundgang durch Wien, eine Notenbibliothek mit Beethovens Musik und vieles, vieles mehr.
Tja, und wer jetzt nicht alle Adressen so schnell aufschreiben konnte, unter figarino.de werden alle Seiten nochmal kurz beschrieben und von da aus können Sie auch gemeinsam mit Ihren Kindern gleich auf die Seiten gelangen. Und Beethoven gibt es jetzt auch bei uns.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Schreiben Sie aufs erste Blatt Ihren Namen, Ihre Adresse und eine Faxnummer, unter der Sie zu erreichen sind, und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an die Redaktion. Ishiyama Shosai, Japan 171-0021 Tokio, Toshimaku, Nishi Ikebukuro 5-21-6-205. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann als Fax Ihre Zensur von 1 bis 10 Punkten, 10 sehr gut, und den Text, damit Sie selber verbessern, was Sie geschrieben haben und sich überlegen, woher diese Fehler kommen und was Sie noch üben müssen. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach.
Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa Nummer 357. Das 15 bis 20 Kilometer breite Gebiet am westlichen Ufer der Oder, wo sie die Grenze zu Polen bildet, ist erst seit 260 Jahren Ackerland. Das Wasser wurde auf Befehl von Friedrich II., Friedrich dem Großen, in Gräben abgezogen, die Oder wurde begradigt und an der Oder wurden Deiche gebaut. Auf diese Weise gewann Preußen dort 32.000 Hektar fruchtbares Land. Nach der Trockenlegung des Feuchtgebiets wurden zwischen den Abzugsgräben an den Straßen entlang Straßendörfer angelegt. Dorthin holte der preußische König Siedler aus ganz Deutschland, aber auch aus Frankreich, zum Beispiel Flüchtlinge, die ab 1685 auf der Flucht vor religiöser Verfolgung in Brandenburg aufgenommen worden waren. Die Straßen führen dort auch heute noch an kilometerlangen Abzugsgräben entlang. 40 Jahre DDR sind vorbei und in der ehemaligen DDR sind auch schon wieder 20 Jahre vergangen, aber diejenigen, die in der DDR groß geworden sind, empfinden immer noch ihre Prägung durch das damalige System. Eine Melkerin, die Zollbeamtin geworden ist, empfindet es als ganz normal, dass ihr Sohn bis zur 10. Klasse zur Schule gegangen ist, weil in der DDR alle 10 Jahre zur Schule gingen und nur 15% auch noch in die 11. und 12. Klasse, um studieren zu können. Aber nun gab es nur noch die 6-jährige Grundschule für alle. Und dann hatte man so ähnlich wie bei 60 Sorten Marmelade die Qual der Wahl. Realschule, Gesamtschule oder Gymnasium? Ihre Tochter ist aufs Gymnasium gegangen, ihr Sohn auf die Realschule. Dann hat er 75 Bewerbungen geschrieben, um eine Lehrstelle zu bekommen, während in der DDR alles vom Staat vorher bestimmt war. Für sie hatte das auch seine guten Seiten gehabt, weil man nichts verpassen konnte und nicht viel falsch machen konnte, während man sich nun um alles selber kümmern muss und zum Beispiel kein Kindergeld bekommt, wenn man dafür keinen Antrag eingereicht hat. Damals entschied der Staat, wer studieren durfte und wer auf eine der wenigen Spezialschulen mit besonderem Schwerpunkt, zum Beispiel Fremdsprachen, Musik oder Sport, gehen durfte. Und Russisch gab es als erste Fremdsprache für alle. Die DDR wünscht sie sich nicht zurück, wohl aber deren Schulsystem. Da konnten die Schüler kein Fach abwählen, zum Beispiel weil jemand nicht gerne zeichnete. Sie ist der Meinung, auch auf dem Gymnasium sollten alle Schüler den Unterricht in den wichtigsten Fächern bis zur letzten Klasse haben und findet es unglaublich, dass man jetzt sogar ein Hauptfach abwählen kann. Dass man sich Kurse aussucht, findet sie auch nicht gut. 1990 dachte sie manchmal, man müsste dort weggehen, aber dann wollte sie ihre Kinder doch nicht aus ihrer Umgebung reißen. Sie sind dort in den Kindergarten gegangen, obwohl das schwierig war, denn in dem Dorf, in dem sie heute noch wohnt, wurde der Kindergarten ebenso wie das Lebensmittelgeschäft und die Betriebskantine geschlossen und die Kinder mussten in den Kindergarten im nächsten Dorf gehen, bis der dann auch geschlossen wurde und man die Kinder wieder woanders hinbringen musste. Da war sie froh, als die Kindergartenzeit für ihre Kinder vorbei war und sie in die Schule kamen, denn die ist da geblieben, wo sie immer war und die meisten Lehrer waren auch dieselben wie zu DDR-Zeiten. In der DDR sorgte der Staat für alles. Man wusste, wenn man als Frau ein Kind bekam, es kommt in die Krippe, geht in den Kindergarten, geht 10 Jahre lang in dieselbe Schule, die als Oberschule bezeichnet wurde, und bekam dann eine Lehrstelle, ohne sich darum bewerben zu müssen. Man empfand deshalb das Leben als geradlinig, während jetzt fast kein Maurer mehr 40 Jahre lang Maurer bleibt. Eine Frau, die sich mit Hilfe des Arbeitsamts selbstständig gemacht hat, hat von 1973 bis 1989 nur in 3 Betrieben gearbeitet. Aber mit der Währungsunion ist 1990 die Marktwirtschaft gekommen. Das wirkt sich sogar im Bildungswesen aus. Die Leistung einer Erzieherin wird zum Beispiel daran gemessen, wie viel Prozent der Jugendlichen, um die sie sich 3 Jahre lang gekümmert hat, dann einen Arbeitsplatz bekommen. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 357. Danke.